Unser Ziel ist es ja heute, zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie auf das Transkindernetz aufmerksam zu machen. Da findet ja heute Abend in Halle auch eine Veranstaltung statt. Ja. Der Film Mädchenseele wird gezeigt und so auch in der Sensibilisierung für das Thema möchte ich mich jetzt auch mit Ihnen genau darüber unterhalten, was bedeutet eigentlich Transsexualität bei Kindern und was für einen Umgang gibt es bislang damit gesellschaftlich und auch rechtlich. Vielleicht zunächst einmal an Sie direkt die Frage, wieso ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass es so ein Netzwerk gibt wie das Transkindernetz, speziell eben, das sich für Kinder einsetzt?
Also primär ist Transkindernetz ein Elternverein herausgehend aus einer Elterninitiative, da wir das zusammengetan haben. Da haben sich Eltern zusammengetan, die ein Kind haben, das zum Ausdruck gebracht hat, dass das Zuweisungsgeschlecht bei der Geburt, dass das absolut nicht passt. Die Eltern haben erst mit Erstaunen reagiert, oftmals dann gemerkt, oh, das ist aber so ernst, wie gehen eigentlich andere Eltern damit um? Und weil es nichts gab, haben sie sich zusammengeschlossen. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und für Eltern ist es einmal sehr wichtig zu sehen, es ist nicht nur mein Kind und nicht nur ich habe diese Probleme, sondern für die Kinder dann eben auch. Das heißt also bei den ersten Treffen, als dann verschiedene Eltern aufeinander getroffen sind, das war ein sehr besonderer Moment für die Kinder natürlich auch, zu sehen, ich bin nicht außerirdisch, ich bin nicht der einzige Mensch, der so ist, sondern es gibt auch andere Kinder. Und wir machen zweimal im Jahr, gibt es ein Familientreffen, wo dann so 20 Kinder ungefähr, transgeschlechtliche Kinder zusammenkommen. Und das ist für die Kinder, die sich sonst sehr isoliert zumeist im Alltag erleben, eine sehr besondere Situation, dass lauter Kinder, so wie sie, zusammen sind. Also die Möglichkeit, auf andere Kinder zu treffen, andere Kinder zu sprechen, zu sehen, zu erleben, ist ganz, ganz wichtig in der Selbsterfahrung, auch in der eigenen Identifikation, zu wahrzunehmen, ich bin nicht isoliert, sondern es ist auch ein ganz normales Phänomen, da gibt es ganz viele.
Sexuelle Identität entdeckt man ja oft erst in der Pubertät, so heißt es zumindest. Wenn wir jetzt aber vom Transkindernetz ausgehen, dann ist die Altersgruppe ja zum Teil wesentlich jünger, auch das, was Sie gerade beschrieben haben. Wie konkret ist da eigentlich einem Kind die eigene Sexualität auch schon bewusst? Warum gibt es denn diese Annahme auch, dass man das erst in der Pubertät entdeckt?
Also Sie vermischen mit dem Konzept Sexualität zwei Aspekte, nämlich einen, den der Sexualität und der Geschlechtsidentität. Das kommt aus dem deutschen Antidiskriminierungsrecht, wo diese beiden Aspekte sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zusammengefasst werden. Und das zeigt auch die Schwäche genau dieses Gesetzes, weil es immer und immer wieder zu Vermischungen kommt. Was man sagen kann, wenn wir uns angucken, wann beginnen eigentlich die Beschreibungen der Eltern, wo sie sich sicherer fühlen, das ist dann so das zweite, dritte Lebensjahr. Das ist genau das gleiche Alter in etwa, wo ein Kind sagt, das mit dem Zuweisungsgeschlecht, das passt, sagen ein Teil der Kinder, das passt nicht. Es hat absolut nichts mit Sexualität zu tun, hat auch nichts mit Pubertät zu tun und so weiter, sondern sich selbst als Junge, als Mädchen wahrzunehmen oder eben auch nicht. Oder aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, über die wir im Moment noch sehr wenig wissen. Das alles kann schon sehr früh beginnen und die Kinder haben so dieses Empfinden, dass das mit dem zugewiesenen Mädchen oder Junge, das passt nicht. Ich weiß, dass ich ein Junge bzw. Mädchen bin und möchte eben auch als solches wahrgenommen werden. Das ist so ein inneres Gefühl, ein inneres Wissen. Und ich weiß, dass immer wieder auch ärztliche KollegInnen sich bemühen, das nachzuvollziehen. Glauben, sie können das irgendwie erspüren. Das geht nicht. Nur eine transgeschlechtliche Person, die das selber erlebt hat, weiß, wie sich das anfühlt, weiß, wie das ist, weiß auch um das innere Wissen. Und nochmals, es hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun.
Für Kinder ist ja da die Unterstützung der Eltern immer in jeder Lebenslage eigentlich wichtig. Und gerade für Transkinder ist es natürlich nochmal besonders wichtig, dass die Eltern da auch Unterstützung leisten. Aber inwiefern sollte sich da diese Unterstützung gestalten?
Für die Medizin hatte ich in dem Buch Normierte Kinder so vier Ansätze beschrieben. Und der einzige Ansatz, der sich als schadensfrei wissenschaftlich belegt wurde, ist der sogenannte affirmative Ansatz. Das heißt, das Kind in seinem Sein, so wie es ist, anzuerkennen, zu sagen, wenn ein Kind äußert, was wo die Eltern bisher dachten, es handelt sich um einen Jungen und der heißt jetzt Tom, dass wenn dieses Kind zum Ausdruck bringt, ich bin aber kein Junge, ich bin ein Mädchen und ich möchte Erma genannt werden, das auch so anzunehmen und zu tun und dieses Kind auch entsprechend zu unterstützen. Wenn also Fragen da sind, dann hängt es ein bisschen davon ab, reden wir über Vorschulzeit, reden wir über Grundschulzeit, die Situation der Einschulung oder geht es dann später, Beginn Pubertät, müssen wir da medikamentös überlegen, ob das passend ist oder eben in der weiterführenden Schule. Das hängt sehr von den spezifischen Fragestellungen dann der Familie ab. Aber im Grundsatz gilt, das Kind anzunehmen, wie es ist, zu unterstützen, herauszufinden, welche Bedürfnisse das Kind hat. Und dann, weil unser Umfeld ja auch noch, sagen wir mal, sehr unglücklich oftmals auf das Phänomen reagiert, dann mit Schulen, mit Kitas zu diskutieren, aber auch mit anderen Institutionen. Manchmal ist das Jugendamt involviert. Manchmal in bestimmten Fragen, gerade wenn Medikamente rankommen, ist es die Ärzteschaft oder teilweise auch PsychologInnen und andere TherapeutInnen, die involviert sind. Da haben die, gibt es schon einige Herausforderungen für Eltern, dann für ihre Kinder sozusagen zu kämpfen, um dann durchzusetzen, was die Kinder ihnen deutlich machen, was sie an Bedürfnissen haben.
Gerade das Umfeld oder sagen wir mal auch die Gesellschaft reagiert ja auf Transsexualität noch sehr skeptisch, vielseits auch eben ablehnend. Nun sind ja da gerade auch die Medien ein Faktor, der da für Aufklärung und eben andere Bilder sorgen kann und Akzeptanz schaffen kann, wenn es zum Beispiel so eine Gesetzeslage auch noch nicht eindeutig schaffen kann, wie Sie das vorhin angesprochen haben mit dem Antidiskriminierungsgesetz, das da auch noch nicht differenziert genug ist. Aber wenn wir uns die Medien anschauen, da gibt es ja mittlerweile auch transsexuelle Kinder oder Jugendliche, junge Menschen, die da sozusagen auch ihre Transsexualität zum Ausdruck bringen, zum Thema machen. Filme werden dafür produziert, zum Beispiel heute Abend läuft da einer in Halle. Wie würden Sie den medialen Umgang mit diesem Thema aktuell bewerten und was für eine Wirkung hat das vielleicht auch auf eine Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft?
Also ich sehe es auf ganz vielen Ebenen. Wir haben einmal innerhalb der Medien, wie die Medien das Thema aufbereiten, eine wirklich positive Entwicklung. Es gibt noch ein paar Schwächen. Es gibt immer noch dieser Fokus, dass mit dem auf den Ausgangsvornamen referiert wird oder auf das Ausgangsgeschlecht, Zuweisungsgeschlecht. Erma, die mal ein Mann war. Ja, das sind so unglückliche Varianten, aber wir sehen eine positive Entwicklung. In Bezug auf Kinder ist es eben so, dass es ganz wichtig ist, gerade Familien profitieren, aber auch Umfeld von Dokumentationen, wenn sie eben sehen, die Lebenswirklichkeit dieser Kinder, dieser Familien und auch die Bedürfnisse dieser Kinder und ihrer Familien. Da gibt es ganz spezifische, je nach Alterslage, ganz spezifische Situationen. Und was wir immer wieder erleben in der Arbeit, auch mit Professionellen, in dem Moment, wo verstanden wird, worin das Leiden besteht, einmal, dass es überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat und zweitens, dass es ganz pragmatisch im Umgang davon umgeht, eine Person, wenn die jetzt sagt, nehmen wir das Beispiel, Tom passt nicht, aber Erma passt, diese Person konsequent als Erma und mit sie anzusprechen und zu gucken, wie machen wir das mit den geschlechtssegregierten Räumen, wie machen wir das mit den geschlechtssegregierten Tätigkeiten. Wie oft, wenn ich Schulungen gebe für Schulen oder Kitas, sagen mir dann Lehrer, ach ja, stimmt, ich mache so eine Übung, da sage ich erst die Mädchen so und so und dann die Jungs. Das wäre ja dann, da muss das Kind sich ja völlig verunsichert fühlen. Genau darüber nachzudenken, können Medien bewirken durch gute Dokumentationen und aufzeigen wirklich anhand von Dokumentationen, wo die Bedürfnisse liegen. Und gerade im Film Mädchenseele ist das gelungen. Es gibt auch andere Beispiele dafür. Das ist also die Richtung, die in den Medien eingeschlagen wird, ist eine gute. Und der andere Aspekt ist einmal, dass das Umfeld versteht, aber auch wenn Kinder oder Jugendliche das selber im Fernsehen sehen, dass die dann sagen, ah, das bin ich auch. gerade die jüngeren Kinder, die noch nicht so autonom Zugang zum Internet haben, die Jugendlichen ergoogeln sich ja heute sehr viel, aber die Kinder, die sehen dann, Mensch, da gibt's ja andere Kinder wie ich. Und in dem Moment, wo ein Vorbild da ist, wo eine Identifikation möglich ist, das hilft vielen, die über von sich selber innen schon wissen, wo sie stehen, aber noch nicht wussten, wie sie das verhandeln sollten mit ihren Eltern. Das hilft ihnen, auch vielleicht Worte zu finden. Immer nur ein Teil der Kinder. Wir haben also nie nur das eine und nur der Weg und so ist es immer, sondern wir sehen eine ganz große Vielschichtigkeit in Abhängigkeit natürlich der Individualität von Menschen.
Wenn bei den Medien sich da gerade etwas zum Positiven hin tut, dann bleibt da in der Gesundheitspolitik aber noch etwas aus, denn Transsexualität ist ja immer noch als Krankheit im ICD-10 eingetragen. Warum wird denn das genauso beibehalten oder inwiefern spielt denn diese Eintragung als Krankheit da auch noch eine Rolle und ist da eine Änderung in Sicht?
Also das eine ist, ja, es gibt Wechselwirkungen. Wir wissen, wir haben in Deutschland die Leitlinien. Ich referiere mich jetzt mal mehr auf Kinder. Wir haben Leitlinien, die, sagen wir mal, sehr restriktiv sind, wobei die Realität auch schon weiter ist. Das hängt aber sehr von der entsprechenden Therapeutin oder dem Therapeuten ab. Sodass die Leute eigentlich heute im Moment noch sehr an die Psychiatrie, an den Psy-Bereich gebunden sind. Die Diagnose, die dafür verwendet wird, ist aktuell im ICD tatsächlich im psychiatrischen Kapitel verortet. Aber im Moment wird der ICD, das ist die internationale Klassifikation für Erkrankungen, überarbeitet. Deutschland referiert ja darauf und arbeitet damit. Und im neuen ICD-11 wird es diese Kategorie Transsexualismus nicht mehr geben. Wir werden von Geschlechtsinkongruenz sprechen, die Nichtübereinstimmung des Zuweisungsgeschlechts oder des Geburtsgeschlechts mit dem, wie der Mensch sich empfindet. Das heißt, es wird diese auch stigmatisierende Diagnose, wie sie im Moment im ICD-10 auch basierend auf den falschen Vorstellungen, die wird komplett verlassen. Es wird eher auf eine Beschreibung zurückgegriffen und die wird auch außerhalb des psychiatrischen Kapitels angesiedelt sein, um sehr deutlich zu markieren, es handelt sich nicht um eine Erkrankung ärztlicherseits oder auch psychologisch, psychischerseits wurde nie nachgewiesen, dass es sich um eine Erkrankung handelt und im ICD-11 wird dem Rechnung getragen werden. Jetzt fragt man sich natürlich, warum doch in den ICD überhaupt aufnehmen, wenn wir es doch gar nicht mit einer Erkrankung zu tun haben. Das hat eher technische Gründe, nämlich dass die Krankenkassen ganz oft sagen, wenn das nicht im ICD erscheint, haben wir nicht die Möglichkeit, die Kosten für Hormonbehandlung und für Operationen zu übernehmen. Ob das wirklich so ist, ob es nicht politisch andere Wege gäbe, sei dahingestellt. Aber das ist zumindest das, wo die WHO auch sagt, damit können wir garantieren, dass die Leute die Kostenübernahme in vielen, sowieso nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern bekommen. Daher also, obwohl keine Erkrankung vorliegt, noch die Integration in den ICD, aber nicht mehr als psychiatrische Diagnose oder bei den psychiatrischen Erkrankungen.
Herr Schneider, noch zum Abschluss nochmal die Frage danach. Zum heutigen Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie stellt sich da natürlich immer die Frage, wie umgehen mit Transphobie. Also das ist ja das, was wir uns gerade vor allem anschauen. Und da bringt uns vielleicht da das Denken überhaupt in Geschlechtern dazu, dass es Transphobie gibt. Also sollte man da vielleicht von dem Begriff und dem Denken in Geschlechtern Abstand nehmen, um so eine Diskriminierung zu beenden? Wie sehen Sie da so eine Gesellschaft an so einem Punkt darüber nachzudenken?
Wir aktuell leben wir in einer Gesellschaft oder in westlichen Gesellschaften, nicht nur westliche, aber darauf möchte ich mich referieren, in der die Kategorie Geschlecht eine enorme Rolle spielt. Wenn Sie die von heute auf morgen abschaffen, wird es nicht funktionieren. Was man machen kann, da gibt es auch vielerorts viele Projekte, versuchen die Bindung der Menschen an die Kategorie Geschlecht aufzulösen, indem man an Stereotypen arbeitet, sagt, es gibt ja auch nun mal mehr als Mann und Frau, gerade auf biologischer Ebene, das hat mit Trans nichts zu tun, sondern eher mit dem Aspekt Intergeschlechtlichkeit, haben wir eine hohe Variabilität auf chromosomaler, hormonaler, genitaler, Keimdrüsenebene und dem Rechnung zu tragen, die Kinder schon in der Schule darüber zu informieren, nicht mehr zu behaupten, es gäbe nur zwei Geschlechter, sondern zu sagen, wir haben eine hohe Diversität auf körperlicher Ebene, haben wir die Intergeschlechtlichkeit, auf psychosozialer Ebene haben wir die Transgeschlechtlichkeit. Also damit anzufangen, das wird Generationen dauern, aber das wäre die entscheidende Transphobie-Prävention, wenn Sie so wollen. Was aber auf der anderen Seite noch ist, dass die Kinder im Moment, die wir bei Transkindernetz sehen, dass die Stereotypen sehr wohl nutzen. Nämlich, wenn ein Kind sagt, versucht im Alter von 3-4 Jahren mit den Eltern zu verhandeln, du, das mit dem Jungen passt nicht, dann wird es das sehr häufig über Nutzung von Stereotypen machen. Was sagt ein Kind? Ich zitiere jetzt mal ein Beispiel. Das hat im Alter von ungefähr 5 Jahren die Mutter gefragt, Mama, warum hast du mir keinen Mädchennamen gegeben? Sagt die Mutter, weil du ein Pimmelchen hattest. Sagt das Kind, aber im Kopf und im Herzen bin ich immer ein Mädchen gewesen. Ich konnte es euch nur nicht sagen. Und in der Tat, was wir sehen, ist, dass jüngere Kinder häufig das an Haaren festmachen. Die Länge der Haare. Ist auch so, dass die Mädchen auch sehr häufig sehr lange Haare tragen. Dass die auch immer einen Rock tragen, egal wie kalt es im Winter ist. Und so weiter. Das heißt, sie nutzen die Stereotypen, um uns als Gesellschaft etwas mitzuteilen. Auch um sich in der Gesellschaft da den Platz, der für sie als passend erachtet wird, den einnehmen zu können. Und das wegzunehmen, ist problematisch. Also zwar an Stereotypen zu arbeiten, das Ganze zu minimieren, ist sicherlich sinnvoll und notwendig, aber transgeschlechtliche Kinder nutzen diese Stereotypen. Und die Prophylaxe oder die Prävention wäre wirklich, über das Phänomen aufzuklären und den Kindern schwellenarm die Möglichkeit geben, zum Beispiel, wenn es dann einmal gerade im präpubertären Bereich eine soziale Transition zu ermöglichen, dass die Kinder dann schon eingeschult werden, zum Beispiel, wenn das Kind sich so früh ausdrückt in der sozialen Geschlechtsrolle, die es als passend erachtet. Wenn es dann in Richtung Pubertät geht, bei den ersten Zeichen einzugreifen und nicht erst die Pubertät fast abzuwarten, wie es einige meiner ärztlichen KollegInnen favorisieren, und dann auch die Darms- und Personenstandsänderungen zu schwellenarm basierend auf dem Selbstbestimmungsrecht erfolgen zu lassen.